Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast. Dieses Mal im Angebot Challengers von Luca Guadagnino. Ja, endlich gibt es wieder mal eine neue Folge. Dieses Mal ist der Abstand vielleicht nicht ganz so groß, hoffe ich, nehme ich an. Ich glaube, hab nicht nachgeguckt, wann die letzte Folge rausgekommen ist. Aber ja, wir sprechen heute über einen neuen Kinofilm, der gerade auch erst rausgekommen ist. Und zwar Challengers, so einfach der Titel. Ich glaube, im Deutschen noch mit dem Zusatzwort Rivalen versehen, falls man mit dem Begriff Challengers nicht so viel anfangen kann. Ja, der reine englische Titel passt einfach besser auf die Thematik des Films, weil es einfach ja, eine doppelte Bedeutung hat. Worum geht's in Challengers? Warum spreche ich über diesen Film? Ja, zum einen, oder der Hauptpunkt, warum ich Challengers gesehen habe, ist auf jeden Fall den Namen, den ich ganz am Anfang genannt habe, und zwar der Regisseur Luca Guadagnino. Wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile ist es schon das vierte Mal, dass ein Film von Luca Guadagnino innerhalb dieses Podcasts besprochen wird. Wir haben in einer Folge, wo wir über Queer Cinema gesprochen haben, haben wir über Call Me By Your Name geredet. Eine der frühen Folgen, die ich gemacht habe, war Suspiria von ihm. Das ist ein Remake, das er da damals gemacht hat, ein Horrorfilm. Und eben zuletzt, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr erst, war Bones and All. Und ja, somit besprechen wir mittlerweile schon sehr, sehr viel von der Filmografie dieses Herrn. Und das hat ja meistens einen Grund. Und der Grund ist ja meistens, wenn ich hier was bespreche, dann, weil ich es gut fand. Das ist in der Regel ja mein Credo, dass ich nicht absichtlich Filme bespreche, die ich scheiße fand. Und ja, Challengers war etwas, das mich erstmal rein, was die Grundidee und vor allem, was den Trailer angeht, nicht angesprochen hat, kann ich ganz klar sagen. Challengers wirkte im Trailer, finde ich auch nach wie vor, ich habe ihn mir jetzt extra nochmal angeguckt. Der Trailer verkauft diesen Film nicht sehr gut, was absurd ist, weil Trailer sollen genau das sein. Sie sollen einen Film vermarkten, verkaufen. Es ist Werbung. Ich bin zwar der großen und starken Meinung, dass Trailer wirklich auch Kunstwerke sein können, aber nicht immer. Und hier, glaube ich, hat man sich sehr im Marketing darauf verlassen, das für die Leute zu pushen, die ein Fan der Hauptdarstellerin sind. Und zwar Zendaya ist ja hier in diesem Film mit dabei. Eine Person, ja, zu der ich auch viele Meinungen habe irgendwie, absurderweise, ich habe jetzt nichts gegen Zendaya, aber ja, ist ja eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die sehr, sehr gehypt wird, vor allem bei jungen Menschen und ja, der Film oder das Marketing hat sich ja auf jeden Fall gesagt, gut, wir pushen das auch in die Richtung, das Ganze soll schrill und ja, aufregend wirken und dieser Film ist sehr aufregend und spannend, aber halt nicht so, wie der Trailer das verkauft. Im Trailer wirkt das alles sehr stumpf und melodramatisch, fast schon wie bei einer Soap-Opera, finde ich. Und so habe ich von einigen Leuten das auch als Feedback bekommen. Einige Leute, mit denen ich entweder den Trailer gesehen habe oder die auch grundsätzlich Interesse an dem Film gehabt hätten, haben auch gesagt, ja, der Trailer sah einfach nicht gut aus. Und da gebe ich ihnen recht. Also ich bin in diesen Film wirklich nur gegangen aufgrund des Namens hinter der Kamera, Luca Guadagnino, weil ich drei seiner bisherigen Filme wirklich alle gut fand und aus sehr unterschiedlichen Gründen. Und dann dachte ich mir, wenn der jetzt plötzlich einen Film mit so einer Thematik, zu der wir gleich kommen, wenn er so einen Film macht, dann hat er seine Gründe, weil der kann sich das auch aussuchen und der überlegt sich sicher, was er macht, weil er macht bisher keine großen Studiofilme im klassischen Sinne, sondern das sind alles schon Arthouse-Projekte, die er da umsetzt. Und dann dachte ich mir, gut, dann wird er seine Gründe haben, wenn er, und zwar, jetzt kommen wir dazu, was ist das eigentlich für ein Genre, ein Sport-Beziehungsdrama macht. Denn dieser Film handelt von der Sportart Tennis primär. Und von drei Personen, unsere drei Hauptdarsteller in diesem Film. Zum einen habe ich schon genannt Zendaya, sie spielt Tashi Duncan, glaube ich, war der volle Name. Und sie spielt eine junge, ja, vielversprechende, erfolgreiche Tennisspielerin, die ja also einfach auf dem Platz dominiert und unglaublich talentiert und gut ist. Und sie kommt, glaube ich, aus einfachen Verhältnissen und alle sagen aber, hey, die wird ihre ganze Familie reich machen, die wird unfassbar erfolgreich werden, so viel Potenzial hat die, die hat diesen Biss auch, diesen krassen Ehrgeiz. Und diese Einschätzung vor allem erleben wir zu Tashi Duncan vor allem durch unsere zwei anderen Protagonisten, und zwar Art und Patrick. Das sind zwei ebenfalls junge, sehr talentierte Tennisspieler, die beide, und das ist so der Grundausgang dieses Films, den kann ich jetzt mal an der Stelle klar machen, es geht nämlich nicht nur um Tennis, sondern es geht auch darum, dass Art und Patrick beide auf die gleiche Frau, nämlich Tashi, nämlich Zendayas Figur, total abfahren. Sie wollen beide was von ihr, das ist von Anfang an auch sehr klar und da gehen sie auch beide sehr offen miteinander um. Also keiner verheimlicht dem anderen gegenüber, hey, also ich finde die ja schon gut, also keine Ahnung, hast du da auch Interesse? Weil dann würde ich vielleicht irgendwie, ja, müssen wir das ja irgendwie klären oder, also es macht auch keiner Anstalten zu sagen, okay, dann kneife ich oder dann sage ich, hey, unsere Freundschaft ist mir wichtiger, das müssen wir dann irgendwie anders regeln. Wenn wir jetzt zufällig auf dieselbe stehen, dann ist das so. diese Thematik, dieses Gespräch findet in diesem Film nie statt, sondern das ist von Anfang an für beide klar. Wir haben beide unseren Shot, wir beide werden das versuchen. Wir beide werden versuchen, bei dieser Frau zu landen. Und das wird auch im Umgang mit Tashi eigentlich sehr offen von Anfang an kommuniziert. Also es wird nie, keine Person wird im Unklaren darüber gelassen, dass das hier eine so schön klassisch bezeichnete Ménage à trois ist. Es ist eine Dreiecksbeziehung, die wir hier haben. Und ja, Zendaya bzw. Tashi ist zwischen diesen beiden Männern und genießt das auf jeden Fall ein Stück weit und ja, hat auch so ein bisschen ihre eigenen ja, Prinzipien und Motivationen, sage ich mal, wie sie auch mit dieser Situation umgeht, weil das, was in diesem Film passiert, ist vielleicht nicht das, was wir im klassischen Sinne im Alltag erleben würden. Also es gibt sicher auch solche Momente im Alltag und dass das anderen Leuten auch passiert, aber wir haben hier ganz klar schon eine Hollywood-Handlung, denn diese drei Leute stehen nicht nur gegenseitig aufeinander, sondern sie wollen eben auch alle drei wirklich erfolgreich im Profisport werden, im Tennis. Und dafür brennen sie und das ist super wichtig für alle drei. Aber sie haben alle drei trotzdem unterschiedliche Herangehensweisen daran und entwickeln sich da auch in sehr, sehr unterschiedliche Richtungen. Und was ich mit entwickeln meine, ist vor allem, dass dieser Film über einen langen Zeitraum spielt. Ich glaube, über 13 oder 14 Jahre verteilt sehen wir die gesamte Handlung dieses Films. Und wir springen immer wieder in der Handlung hin und zurück. Also wir beginnen den Film, soweit kann ich von der Struktur das, glaube ich, vorwegnehmen, wir beginnen eigentlich am Ende. Also wir beginnen bei einem Turnier, bei dem Art und Patrick, die beiden treffen aufeinander und spielen gegeneinander nochmal Tennis. Und ja, wie wir dann relativ schnell mitbekommen, ist das aber alles, also die eigentliche Handlung und warum die da gegeneinander antreten und warum das alles so ein bisschen angespannt wirkt bei diesem Turnier, das alles liegt in der Vergangenheit. Und dann springen wir 13 Jahre zurück und erleben, wie Art und Patrick zusammen Tashi überhaupt erst kennenlernen. Und immer wieder gibt es einzelne Episoden, die wir sehen. Und der Film wechselt immer wieder hin und her. Also wir sehen auch immer wieder dieses finale Treffen, dieses finale Spiel, das die beiden gegeneinander haben und gehen dann wieder an einen anderen Punkt zurück, sagen, hey, und das war vor 8 Jahren und das war vor 3 Tagen und so. Also so springt das immer hin und her. Und das macht auch erstmal das Originelle an der Story aus, weil die grundsätzliche Geschichte, Dreiecksbeziehung, wer mit wem und warum und inwiefern gibt es da auch Intrigen, die da mit reinspielen oder wer ist da ehrlich und wer ist da unehrlich, das alles ist ja jetzt erstmal nicht an sich eine super neue Thematik oder so. Das, was es frisch macht, ist eben die Art, das zu erzählen, das so aufzubrechen und verschiedene Momente in den Leben dieser drei Personen rauszusuchen und zu sagen, hey, guck mal, das hier, dieser Moment hat wahrscheinlich sehr informiert, wie diese Person sich später verhalten hat. Und das hält es frisch und ja, dementsprechend auch ein Erstlingswerk auf der Drehbuchseite. Das finde ich auch immer faszinierend, wenn das passiert. Hier haben wir Justin Kuritzkes. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Ich habe mir extra zu den Namen vorher ein paar Ausschnitte angeguckt. Aber es gibt bei manchen Namen immer unterschiedliche Quellen und leider werden Interviewpartner, also die Leute, die solche Leute interviewen, oft nicht richtig, es wird nicht richtig gestellt, wie der Name ausgesprochen wird. Und im Falle von diesem Drehbuchautor ist der halt tatsächlich relativ neu in der Szene, der ist eigentlich Romanautor. Und deswegen gibt es jetzt auch nicht so super viele Momente, wo sein Name ausgesprochen wird von der verlässlichen Quelle. Aber ja, ich hoffe, ich tue dem jetzt, ich werde dem gerecht. Justin Kuritzkes, hätte ich das ausgesprochen, ist wie gesagt sein erstes wirkliches Drehbuch für einen Film. Hat eben vorher Romane und solche Sachen geschrieben. Ist ein Dramatiker, wie man das so schön neudeutsch nennt. Und ja, also sein Drehbuch ist, glaube ich, auf einer Liste gelandet vor ein paar Jahren schon. Es gibt immer so eine Liste in Hollywood, wo die besten unverfilmten Geschichten und Drehbücher landen. Das ist immer so eine Blacklist. Man sagt, okay, ist noch nicht verfilmt worden, sollte aber auf jeden Fall verfilmt werden. Das ist immer so, um so Sachen auch ein bisschen zu pushen und zu hypen. Und da war dieses Drehbuch eben auch drauf. Und ja, ich kann schon verstehen, warum, weil so wie die Geschichte strukturiert ist, macht es halt unglaublich viel Spaß, dem Ganzen zu folgen. Das heißt nicht, dass dieser Film immer locker flockig ist, sondern dieser Film hat sehr, sehr toxische Momente. Diese drei Figuren, alle drei Figuren hier verhalten sich zu verschiedenen Zeitpunkten in diesem Film nicht sehr nett oder korrekt gegenüber den jeweils anderen. Aber das Ganze hat eine unfassbare Energie und bricht auch immer wieder trotzdem noch mit dieser Anspannung. Manchmal ist es sogar witzig, wie verlogen manche Leute sind oder wie hintersinnig sie handeln. Also das schafft Luca Guadagnino hier auch wieder mit Leichtigkeit auch so das Genre zu wechseln. Das finde ich immer wieder absolut faszinierend bei diesem Mann, wie unterschiedlich seine Filme sind. Also Call Me By Your Name ist so ein ruhiger, gefühlvoller und atmosphärischer Film, wo man wirklich die Sommerluft fast atmen kann, die er da einfängt in seinem Film. Und es geht ihm wirklich um die erste Liebe und das erste Herzbrechen etc. Und dann hat er eben jetzt vor 2 Jahren erst, oder was das war, oder vor einem Jahr, Bones and All, was auch eine Love Story ist. Also Liebe ist schon immer ein zentraler Punkt oft in seinen Filmen. Aber da war das aus der Sicht von Leuten, die halt Kannibalismus betreiben. Also und das im ja, in der modernen Zeit und nicht in irgendeinem, weiß ich nicht, in irgendeinem fernen Land oder in irgendeiner Kultur, die keiner kennt. Ja, und Suspiria war ein Horrorfilm und es war ein Remake, aber es war ein gutes Remake und es war wieder ganz anders vom Feeling her. Hat in Ost-Berlin gespielt, während die Mauer stand und so. Also jeder seiner Filme ist so verschieden und auch Challengers wieder hat so einen ganz, ganz anderen und ganz neuen Vibe. Und das liegt nicht zuletzt natürlich an den tollen Darstellern. Also er hat hier wieder ein tolles Casting. Ich selber, wie gesagt, bin nicht der riesen Zendaya-Fan. Ich finde sie aber hier gut. Ich würde nicht sagen, wie manche Kritiker sprechen so ein bisschen von Early Oscar-Buzz, hey, sollte sie nominiert werden für ihre Rolle? Da, also das sehe ich vielleicht nicht, aber ich will auch eingestehen, dass ich nicht immer der größte Schauspielexperte bin. Also ich bin nicht jemand, der die Kunst des Schauspielens selber toll umsetzen kann oder sich damit jetzt intensiv auseinandergesetzt hat. Ich beurteile das wirklich immer auf einer sehr persönlichen Ebene, wie das auf mich wirkt. Und Zendaya ist hier auf jeden Fall gut in diesem Film. Sie ist nicht das schwache Glied in der Kette oder irgendwas in der Art. Aber ich finde das jetzt auch, was ich nicht gesehen habe hier, Performance of a Lifetime oder sowas, sondern sie macht das wirklich gut. Es ist sicher auch cool, dass sie hier mal eine Figur spielt, die nicht einfach nur sympathisch ist, sondern ihre Schattenseiten hat. Das ist, glaube ich, gerade für solche Schauspieler auch interessant, die so sehr gehypt werden und halt generell gerne in so eher heldenhaften Positionen nur wahrgenommen werden und dann auch mal was zu spielen, was so ein bisschen mehr Dimensionen hat und einfach nicht nur das nette Mädchen von nebenan oder so. Ich glaube, das hat sie auch selber gesagt, dass sie froh ist, dass sie jetzt nicht mehr nur als Highschoolerin gecastet wird, wie sie ja in Spider-Man zum Beispiel besetzt ist. Und ja, macht ihre Sachen hier auf jeden Fall gut, aber ich muss schon ganz klar sagen, dass meine Favorites bei den beiden Herren hier liegen. Mike Faced heißt der eine und der andere Josh O'Connor, die beiden spielen Art und Patrick. Ich hatte beide nicht mehr wirklich auf dem Schirm, also ich hatte das Gefühl, ich habe eins der Gesichter schon mal gesehen, aber ich wusste nicht mehr woher und musste nachgucken. Also Mike Faced habe ich zumindest in West Side Story, der Steven Spielberg-Version, gesehen. Da war er aber auch nur eine Nebenrolle, also man nimmt ihn schon wahr in dem Film, aber er ist definitiv nicht der Protagonist. Und Josh O'Connor habe ich zumindest zuletzt in Emma gesehen, in einer Verfilmung des Jane Austen-Buchs. Da ist er aber auch nur ein Nebencharakter, also er ist nicht der primäre Love Interest, zum Beispiel in dem Fall für Emma, sondern für eine Freundin von Emma, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und auch war auch gut, also, aber war halt keine super präsente Rolle. Und Josh O'Connor hat auch noch vieles mehr gemacht. Aber ich primär kannte ihn aus Emma jetzt. Das ist auch erst ein paar Jahre her, dass der rauskam. Und ja, das sind die beiden Jungs, die beiden jungen Herren, Männer, die die Art und Patrick verkörpern, die eben vor allem zu Beginn des Films ganz klar als Freunde auftreten, als Duo. Sie haben schon in der Schule zusammen im Stockbett geschlafen, haben da auch sehr unterhaltsame, absurde Anekdoten im Film zu liefern, was ihre Verbundenheit angeht. Ich will nicht vorwegnehmen, was genau, aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und ja, sind am Anfang Freunde, spielen auch als Tennis-Duo immer wieder oder treten so auf und sind da, glaube ich, unter dem Namen Fire and Ice bekannt, weil sie so gut miteinander sind, so gut spielen, aber halt auch sehr verschieden sind und sehr unterschiedlich spielen. Und Josh O'Connor, Patrick, ist definitiv so ein bisschen der Typ, der Ruffle von den beiden, so der ist so ein bisschen der mit Ecken und Kanten und Art ist eher der sensiblere und ruhigere und ja, und so sind auch beide Figuren sehr unterschiedlich angelegt, obwohl sie auf dem Papier ja erstmal so klingt, als wenn die so ein bisschen ein Duo wären und sehr gleich sind, sind sie eigentlich sehr, sehr unterschiedlich. Was sie eben verbindet, ist in dem Fall, ist, dass sie beide auf Tashi stehen und ja, sie beide haben wollen als Freundin und Tashi, ja, dem jetzt auch nicht abgeneigt ist, aber sie will eigentlich jetzt auch hier nicht irgendwas zerstören, sie will diese Freundschaft nicht stören. Und so entwickelt sich in diesem Film durch viele, viele Zeitsprünge hin und her, sehen wir, wie sich das dann tatsächlich entwickelt, diese Ménage à Trois, wie sie damit tatsächlich umgehen. Und so viel möchte ich eigentlich von der Handlung jetzt erstmal gar nicht vorwegnehmen, sondern einfach, ja, eigentlich weiter des Lobes verkünden. Also wie gesagt, die Darsteller sind wirklich gut. Ich mag eben vor allem die beiden Männer, finde ich, sind sehr, sehr gut, haben auch eine tolle Bindung zueinander, also die Art, die Chemie, wie die miteinander umgehen, stimmt einfach. Man glaubt den beiden wirklich, dass sie eine Verbundenheit haben und dass sie aber trotzdem auch ein Konkurrenzdenken zueinander haben. Also das wirkt für mich alles sehr, sehr gut und glaubhaft gespielt. Und mir persönlich hilft es dann manchmal auch, dass ich eben mit beiden Darstellern noch nicht so viele Mainstream-große Rollen verbinde, sondern dass ich sie wirklich total auf Challengers hier projizieren kann und beide nicht schon so wahrgenommen habe, in anderen Rollen oder dass man nicht so die Schauspielpersönlichkeit da wahrnimmt. Das ist vielleicht was, womit Zendaya mehr kämpfen muss, weil man sie halt einfach omnipräsent wahrnimmt überall und ihre Figur hier vielleicht auch so ein bisschen als, ja, Starlet und als unfassbar großartig und talentiert angelegt ist. Und deswegen spiegelt das so ein bisschen vielleicht ihre Wahrnehmung im öffentlichen Leben, in der Realität. Und das haben die beiden Jungs natürlich als Vorteil, dass das ihnen nicht vorneweg schwebt. Aber ja, trotzdem, alle drei sind gut, aber die Jungs ja, fand ich einfach noch mal stärker und einfach auch sehr unterhaltsam und auch sehr charismatisch, wie die miteinander umgehen. Generell ist dieser ganze Film sehr charismatisch, denn das kann man schon auch ganz klar sagen. Wer ein Problem damit hat, dass in Filmen es auch mal ein bisschen zur Sache geht oder ja, das Ganze auch mal ein bisschen sexy wird, das ist bei Challengers Programm. Und das finde ich auch, ehrlich gesagt, wirklich cool, dass Luca Guadagnino einer dieser Regisseure ist, die sich noch trauen, sowas zu machen. Wir erleben ja momentan eher eine Zeit, wo Sex so ein bisschen witzigerweise aus der Kunst, vor allem aus dem Kino verbannt wird. Also es gibt ja wirklich ganze Thinkpieces darüber, dass scheinbar eine jüngere Generation sich nicht mehr so viel Sex in Filmen wünscht und das eher komisch findet, dass das so omnipräsent ist und so, was ich jetzt zum Beispiel nicht bestätigen kann. Sexualität ist halt ein Teil des Lebens für viele Menschen und deswegen finde ich es auch völlig in Ordnung, das da irgendwo zu repräsentieren. Aber so Filme wie hier bei Challengers, wo die sexuelle Anziehungskraft auch unter den Protagonisten, wo das wirklich auch Teil ihres Alltags ist und auch Teil der Handlung irgendwo ein Stück weit, das sehen wir nicht mehr so oft. Das war, ja, in den 90ern gab es viele Erotik-Thriller, wie man damals gesagt hat, wo ja Sexualität und auch das Machtspiel, was mit Sex irgendwo verbunden ist oder sein kann, je nachdem, wie toxisch man unterwegs ist, das hat man in den 90ern immer wieder mal gesehen. Und es ist so ein bisschen ausgestorben, finde ich. Also irgendwie so Filme, wie Luca Guadagnino hier mit Challengers gemacht hat, ich sehe die nicht mehr oft oder ich sehe die nicht an vielen Ecken. Und vor allem mit so einem Mainstream-Appeal, also mit Zendaya, die halt durch ihr Gesicht, durch ihren Fame natürlich diesem Film auch eine andere Bühne bietet, als wenn das jetzt drei Darsteller wären, die jetzt die jetzt alle drei keine Hollywood-Stars sind in dem Sinne. Und das finde ich einfach sehr, sehr gut, dass das so umgesetzt wurde. Zendaya tritt hier auch als Produzentin auf, also hier hat sie wohl auch viel Vertrauen in diese Idee, dieses Drehbuch gelegt und gehabt und auch in den Regisseur. Ich meine, das mit dem Regisseur ist begründet, weil er hat mehrmals jetzt schon bewiesen, dass er gerade mit sensiblen Themen oder auch mit Sexualität, wenn er die in seinen Filmen anspricht, dass er dann eine ganz hohe Sensibilität hat, Luca Guadagnino, und das sehr feinfühlig umsetzt. Aber trotzdem ist es ja für jeden Darsteller nochmal individuell, ob er sie sagt, ja, ich traue mich das, weil es sind hier schon explizite Szenen drin. Es gibt witzigerweise keine einzige Sexszene in dem Film, das kann ich vorweg sagen, für wen das wichtig ist. Also es kommt hier nie zum Äußersten, aber es wird hier schon gut rumgeschlabbert, sag ich mal. Und aber ja, es ist alles sehr, sehr ästhetisch und ansprechend inszeniert. Also weird das ist, das so zu betonen, aber es ist einfach in Challengers, es ist schon Teil des Plots so. Also es geht schon darum, und das muss auch glaubhaft für mich rüberkommen. Also wenn diese drei Personen, wenn die so eine Anziehungskraft verbindet, die nicht nur rein sexuell ist, aber definitiv auch, dann muss ich das glauben können als Zuschauer und nicht das Gefühl haben, ja, eigentlich wirkt das ja schon ein bisschen widerwillig oder so. Und das haben sie hier gut rübergebracht, dass das ja auch ein Sport ein Stück weit für die ist, wie die miteinander da umgehen und auch wie die diese sexuelle Anziehungskraft, wie die, was das mit denen macht, mit den jeweiligen Protagonisten. Ja, wie gesagt, finde ich sehr, sehr stark. Darsteller wirklich sehr, sehr gut. Und was hier vor allem jetzt kommen zwei große Aspekte, warum ich diesen Film wirklich phänomenal finde und was ihn, glaube ich, wirklich über den durchschnittlich guten Film für mich hinausgehoben hat, weil, wie gesagt, die Geschichte ist gut, aber nichts, was ich noch nie gesehen habe. Die Darsteller sind gut, aber auch noch nicht, dass ich sage, boah, das Beste, was ich das ganze Jahr gesehen habe oder sowas. Aber die Kamera in diesem Film und der Soundtrack, das ballert so, ich kann das auch nicht schöner oder feinfühliger oder dreidimensionaler formulieren. Also die Kamera, absolute Hammer. Der Kameramann hier, ich hoffe jetzt, dass ich den Namen richtig ausspreche, ich habe es mir extra rausgesucht und ich habe es mir nochmal in Lautschrift aufgeschrieben, wie man den ausspricht. Sayombu Mudipram. Ich hoffe, das war richtig. Ach, wahrscheinlich nicht. Verzeiht es mir, ich versuche es immer und ich habe es mir auch rausgeschrieben und extra in Lautschrift nochmal aufgeschrieben. Es ist ein Thailänder tatsächlich, der Kameramann. Und der ist hierzulande noch nicht so bekannt. Wofür er primär in Hollywood bekannt ist, ist, dass er Kamera für Luca Guadagnino-Filme gemacht hat. Also er war schon für Suspiria und bei Call Me By Your Name. Für die beiden Filme hat er schon die Kamera gemacht für Luca Guadagnino. Und ja, was er hier abliefert, ist phänomenal. Es ist so kreativ. Die Bilder sind unglaublich dynamisch. Das würde man natürlich jetzt bei einem Sportfilm auch irgendwo voraussetzen. Aber es gibt genug Filme, wo das nicht so rüberkommt oder wo der Fokus nicht darauf liegt, dass der Sport selber auch spannend oder ja neu interpretiert visuell rüberkommt. Und das ist hier aber absolut der Fall. Also, wie gesagt, sehr dynamisch, sehr abwechslungsreiche Einstellungen, die Bewegungen, die Perspektiven der Kamera. Also, es gibt Perspektiven, da sind wir selber, also da ist die Kamera, wenn ich von wir selber rede, meine ich natürlich die Kamera. Die Kamera klebt förmlich am Tennisball und fliegt links und rechts und vor und zurück auf dem Tennisplatz hin und her, Wir haben klassische Situationen, wo die Kamera im Boden im Grunde ist und wir sehen alles von unten und der Ball knallt immer wieder auf die Kamera im Grunde drauf. Und ja, so haben wir immer wieder extrem spannende Einstellungen. Hier wird auch viel mit Slow Motion tatsächlich in dem Film gearbeitet. Aber, und hier muss ich mal ganz klar einen kleinen Diss raushauen, das sollte sich Zack Snyder anschauen und sich angucken, wie man Slow Motion benutzt. Weil Zack Snyder hatte das irgendwann mal raus am Anfang seiner Karriere, aber mittlerweile macht er das halt einfach random andauernd, weil er halt findet, es ist halt ästhetisch, wenn Dinge in Zeitlupe passieren. Ich will ihm da auch gar nicht absprechen, dass Dinge in Zeitlupe ästhetisch aussehen können. Aber so wie der Film das hier einsetzt, das hier wird es als Rhythmuswerkzeug genutzt. Hier gibt es wirklich extrem schnelle Abfolgen, extrem schnelle Kamerabewegungen, die dann kontrastiert werden mit diesen extremen Slow-Motion-Aufnahmen, wo du wirklich siehst, wie eine einzelne Schweißperle von einem Schauspieler während so einem Tennismatch wirklich von der Stirn über die Nasenspitze runter bis zum Kinn tropft und dann aus dem Frame verschwindet. Das immer wieder aber kontrastiert mit diesem Schnellen, mit dieser schnellen Bewegung, auch mit den schnellen Entwicklungen. Dadurch, dass wir in der Handlung immer wieder springen, wechselt auch immer wieder der Gefühlszustand und auch die emotionale Bindung der Charaktere untereinander. Es gibt in der einen Szene Zendaya und Art zum Beispiel super eng miteinander und super close. Und dann springen wir aber zu einer anderen Szene, wo wir merken, oh, hier fühlen wir richtig die Distanz zwischen den beiden. Hier ist was wohl passiert oder hier ist irgendwas noch in einem anderen Zustand. Und das alles hat eine extreme Geschwindigkeit, die vor allem wirklich von dem Soundtrack unterstützt wird. Also auch hier hat sich Luca Guadagnino nicht lumpen lassen und hat wieder zwei absolute Brecher am Start. Atticus Ross und Trent Reznor machen hier den Soundtrack und die habe ich schon ein paar Mal erwähnt, in anderen Filmen auch. Sind beide bekannt dafür, ursprünglich mal gewesen, dass sie die Band Nine Inch Nails hatten und haben dann irgendwann angefangen, wirklich Soundtrack für Filme zu machen. Und das ist wieder phänomenal. Ich finde tatsächlich, ich glaube, das ist mein Favorite Soundtrack, den die beiden bisher gemacht haben. Die haben auch bei Social Network schon abgeliefert und so. Also die haben schon wirklich ein paar tolle Sachen gemacht. Gone Girl haben sie auf jeden Fall auch gemacht. Aber das hier, das ist mein Favorite. Also es ist schon sehr elektronisch, sehr technolastig. Aber halt, es hat so einen Rhythmus und so einen Drive. Also ich habe mir direkt in dem Film schon gedacht, ich hätte jetzt irgendwie wirklich den Biss, wieder Sport zu machen, weil das wäre die Musik, zu der ich Sport machen würde. Also wer diesen Soundtrack beim Sport machen oder im Gym nicht, also den Soundtrack hört und sich nicht denkt, boah, das ballert aber, das pusht mich jetzt noch weiter, den kann ich nicht helfen. Also dieser Soundtrack ist so phänomenal geil und passt halt so gut in diesen Film, eben durch diese extrem schnellen Wechsel, auch emotional, aber auch in der Art, wie das Ganze geschnitten ist und gedreht ist. Und dann haben wir immer wieder so richtig, ja, fast schon wie so Hymnen, die angekündigt werden, wenn so der Soundtrack auch mit so einem harten Cut einfach reinknallt. Es ist einfach phänomenal. Also hier sind extrem schöne Montagen vor allem drin in diesem Film, immer wieder, gerade bei den Matches, und aber eben auch bei emotionalen Momenten. Und was hier, ja, Atticus Ross und Trent Reznor abgeliefert haben, phänomenal. Das kombiniert mit Sajombu Madiprum, mein Gott, ich kann es leider nicht aussprechen, es tut mir leid, kombiniert mit dessen Kameraarbeit, phänomenal. Also das macht einfach Spaß und ich glaube, das ist auch das, was Leute in diesem Film bei Laune hält, die vielleicht jetzt rein von der Handlung sagen würden, boah, das ist mir irgendwo hier und da auch mal zu viel oder ich weiß nicht, kann man das nicht auch ein bisschen raffen? Da genau für die Leute kommen diese Momente rein, die dich einfach unterhalten, die dich wieder voll reinziehen. Und in dem Sinne wird das hier auch keine super lange Folge, sondern ich kann an der Stelle einfach nur sagen, das ist ein unfassbar starker Film. Ich bin sehr froh, dass ich den angeguckt habe und ich war, wie gesagt, auch kurz skeptisch, als ich den Trailer gesehen habe und mir dachte, hey, der Regisseur macht doch so gute Filme, warum sieht dieser Trailer so kacke aus? Was soll das denn sein? Und ja, der Trailer hilft diesem Film überhaupt nicht. Also geht trotzdem rein, wenn ihr bei dem Trailer skeptisch seid, kann ich verstehen, war ich auch, gebt dem Film trotzdem eine Chance, wirklich, wirklich stark meiner Meinung nach. Also wenn ich überhaupt was kritisieren müsste, ich habe dann so überlegt, gibt es irgendwas, was für mich nicht so ganz 100% funktioniert hat? Ich glaube am ehesten noch, dass der Film sich manchmal ein Stück zu viel erklärt. Also manchmal glaube ich, ist ja eigentlich nicht unbedingt eine Kritik für jeden, weil ich glaube, der Film will manchmal zu sehr klarstellen, dass hier jeder Zuschauer abgeholt wird. Und manchmal gibt es so ein, zwei Szenen im Film, wo ich sage, die könnte man etwas kürzer halten oder sogar rauslassen, weil die eigentlich nur dafür da sind, jetzt jeden nochmal abzuholen, dass jeder wirklich gerade weiß, wo ist jeder Charakter emotional, was ist der aktuelle Stand. Und das braucht man manchmal gar nicht so sehr. Also es gibt auch gegen Ende eine Szene, ich nehme die nicht vorweg, aber da habe ich wirklich im Kino hörbar meine Hände vorm Mund zusammengeschlagen, weil ich etwas realisiert habe. Und Luca Guadagnino hat aber sich gedacht, naja, es wird nicht jeder so schnell realisieren. Ich gebe den ein bisschen mehr. Also ich wusste schon, was kommt. Und dann hat es aber in dem Moment dann doch nochmal so 15, 20 Sekunden länger gedauert, bis das wirklich eingetreten ist, was ich dann plötzlich realisiert hatte. Und hätte er das ein bisschen schneller geschnitten, hätte er den Mut gehabt, hier zu sagen, nee, ich gebe euch jetzt nicht noch mehr Zeit zum Denken, sondern jetzt knallt, wäre cooler gewesen. Aber ist Kritik auf allerhöchstem Niveau und ist auch da sehr subjektiv, weil das nicht für jeden sich so anfühlen muss. Aber wie gesagt, das ist wirklich Kleinigkeiten, die man hier bemängeln kann. Ich glaube, man könnte hier vielleicht noch so ein, zwei Szenen streichen, die eher so ein bisschen Status quo zwischendurch etablieren. Das hätte ich persönlich jetzt nicht gebraucht. Da hätte man für mich ruhig auch ein bisschen vage bleiben dürfen oder Sachen unausgesprochen lassen können. Aber es ist auch nicht schlimm, dass er es nicht gemacht hat. Also unterm Strich ist es, glaube ich, wirklich mit einer der stärksten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und es ist generell ein starkes Kinojahr schon wieder. Aber Challengers kam für mich auch wirklich ein Stück weit unerwartet, weil ich habe mich nicht auf dem Laufenden gehalten, was Luca Guadagnino macht. Ich habe überhaupt nichts über Challengers vorab gelesen oder gehört. Hatte irgendwie mitbekommen, er macht einen neuen Film, er macht irgendwas mit Zendaya, das wusste ich. Aber ich wusste nicht mal, dass es um Tennis geht. Also ich war da komplett raus. Und dann kam der Trailer, der mich gar nicht gehuckt hat. Und dann bin ich da wirklich eher mit so einer Trotzreaktion rein und wurde so belohnt. Und ich hoffe, ihr auch, wenn ihr euch traut, den Film anzugucken. Klar, man sollte generell vielleicht was mit Sportfilmen anfangen können. Und wie gesagt, ich bin gar kein großer Sportfilmfanatiker, also mitnichten. Aber keine Ahnung, wenn man einen Moneyball auch gefallen hat, das ist ja auch ein Film, der sich um einen Sport dreht, aber Sport ist nicht der einzige Inhalt. Und das ist hier ja auch so. Also nicht umsonst heißt der Film Challengers, denn es geht hier eben nicht nur um den Sport und die Challenge, die dieser Sport darstellt für diese Menschen in ihrem Leben, sondern vor allem, was für eine Challenge sie sich untereinander stellen oder wie sie sich gegenseitig herausfordern in gewisser Hinsicht. Vor allem die Jungs natürlich im Hinblick darauf, wer bei Zendayas Charakter Tashi landen kann. Ja, also phänomenaler Film. Ein Film, der, wo ich glaube, eigentlich für sehr, sehr viele Leute funktionieren kann, aber nur, wenn man sich wirklich darauf einlassen kann. Und wenn man da nicht nur reingeht, weil man sagt, oh, ich finde jetzt Zendaya cool oder sowas. Weil ich glaube, ich hatte ein, zwei Leute, so, die so im Kino auch drauf waren. Also wir hatten schon im Kinosaal ein, zwei Gruppen, die so bei der eineinhalb-Stunden-Marke wurden manche so ein bisschen unruhig und haben manchmal so ein bisschen gequatscht. Und ich dachte, also wenn ihr es nicht aushaltet und wenn ihr jetzt nur drin wart, weil ihr möglichst krasse, viele Szenen mit Zendaya wolltet oder weil ihr dachtet, hey, cool, wenn das hier ein sexy Film wird und Zendaya mit Leuten rummacht, gucke ich mir das an. Leute, das ist kein guter Grund, den Film zu gucken. Der hat so viel, wo er euch abholt, dieser Film. Aber lasst euch wirklich drauf ein. Geht da nicht nur wegen dem Namen rein oder so, sondern ja, gebt dem eine echte Chance und dann werdet ihr meiner Meinung nach nicht enttäuscht. In diesem Sinne eine wirklich hundertprozentige Empfehlung. Challengers von Luca Guadagnino, phänomenal, großartiger Film. Und mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen, außer wenn euch das bereichert hat, reicht's gerne weiter. Das war's vom Topfhofer Podcast für diese Folge.